Von Bullen und Bären, der Podcast des Börse-Express. Powered by Dadat Bank. Bevor es losgeht, beachten Sie bitte unseren Disclaimer auf dad.at/podcast. Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information, sind ohne Gewähr keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich um keine Anlageberatung.
Herzlich willkommen zu Von Bullen und Bären, dem Podcast des Börse-Express rund ums Thema Geldanlage, Folge 83, powered by Dadat Bank. Mir zur Seite sitzt wie so oft Paul Reitinger, Director der Dadat Bank. Hallo Paul.
Servus Robert, schön wieder dabei zu sein.
Ja, freut mich, dass du wieder dabei bist auch. Gast haben wir heute David Kronenfeld, Leiter Wholesale und Produktmarketing bei Pega. Hallo David.
Hallo Robert, vielen Dank für die Einladung.
David, unsere Gäste, Zuschauer kennen dich wahrscheinlich nicht alle. Was gibt's über dich zu wissen? Wobei kannst du, sag ich mal, nicht Nein sagen? Das kannst du als deutsche Süßspeise nennen. Und es gibt so etwas wie einen Leitspruch in deinem Leben.
Ja, ich komme aus Köln, aus Deutschland. Und wenn man in Köln geboren und wird und lebt, dann kommt man an Karneval nicht dran vorbei. Das ist bei uns schon etwas, was zur DNA der Stadt gehört und das karnevalistische Treiben jedes Jahr, da mache ich doch sehr gerne mit. Wir selber als Gesellschaft machen ja auch eine eigene Veranstaltung rund um Rosenmontag. Also dazu kann ich nicht Nein sagen und ein Leitspruch, ein Leitmotto, naja, denke immer positiv. Also immer was Positives sehen und positive Einstellung an Sachen rangehen. Damit fährt man, glaube ich, ganz gut oder bin ich auch immer mit gut gefahren, eine positive Grundeinstellung zu haben.
Schadet beim Blick auf die Märkte an sich ja auch nicht. Lieber David, hinter Ampega, stell mir vielleicht einmal kurz Ampega einfach vor. Du arbeitest bei Ampega, ist nicht unbedingt jedem vielleicht bekannt, auch in Österreich, hat aber schon eine gewisse Größe. Ich habe so angesehen, jetzt 200 Milliarden Euro an der Management, wenn ich da jetzt Österreich vergleiche, Gesamtösterreich ein bisschen höher, 237 Milliarden laut letzter Aussendung. Hinter euch steht mit Phalanx eine Versicherung, was eher sehr konservativ ist. Da haben wir jetzt eine Gemeinsamkeit eigentlich zur Dadat. Paul, hinter euch steckt die Grave, die Grazer Wechselseitige. Sie jeweils irgendwie ein konservativer Geschäftszugang normalerweise. Paul, ich nehme an, bei euch im Alltag merkt man das irgendwie nicht allzu sehr, oder?
Nein, jetzt was das Operative betrifft, also das Tagesgeschäft als Online-Bank, Online-Broker vielleicht nicht, aber trotzdem haben wir das Mindset der Grave, die ja eine lange Historie hat, mittlerweile nicht nur im Versicherungsbereich, sondern eben auch als Bankengruppe, zu der wir gehören, als Marke Dadat. Und das Mindset, dieser Gedanke der Nachhaltigkeit, des Aufbauens, der Langfristigkeit, den tragen wir durchaus in uns, aber trotzdem natürlich mit dem Mindset unseres Geschäfts verbunden, schnell, dynamisch und online digital fokussiert zu sein.
Mhm. David, bei einem Fondsanbieter, sage ich mal, könnte es sein, dass man so ein bisschen konservativer in seiner Ausrichtung an sich ist. Dazu vielleicht auch noch, aber konservativ und wir hatten jetzt gerade eigentlich MyBegin, Sell It May and Go Away. Wie konservativ seid ihr in den Fonds? Habt ihr das voll ausgenutzt? Ist das ein Leitspruch? Seid ihr nur in Cash gegangen jetzt? Wie sieht das bei euch aus?
Ja, also wie du es ja richtig sagtest, wir sind der Asset Manager innerhalb eines Versicherungskonzerns, also innerhalb der Talanx, börsennotiertes Unternehmen im MDAX. Die Hannover Rück beispielsweise gehört auch zum Talanx-Konzern. Und wir machen das Asset Management innerhalb des Konzerns. Und gleichzeitig haben wir seit nunmehr über 50 Jahren auch die KVG-Lizenz, also Kapitalverwaltungsgesellschaft, wie man in Deutschland sagt, und vertreiben unsere Publikumfonds in Deutschland und in Österreich. Wir haben von Rentenfonds bis Multi-Asset-Produkte und Aktienfonds die ganze Bandbreite, die wir auch abdecken, eigengemanagte Fonds und dann auch gelabelte Fonds mit Fondsboutiquen, mit denen wir zusammenarbeiten. Und eine Kern-DNA, wenn du mich fragen würdest, für was steht die Ampega auch im Kontext, was du eben gesagt hattest, Sicherheit und solide, dann ist das schon der Bereich Fixed Income und die große Rentenexpertise, die wir haben. Also konservatives Asset Management, um auch einen Ertrag zu bringen für den Versicherungskonzern auf der Seite. Und da können wir die ganze Bandbreite eben auch spielen. Und auf der Rentenseite haben wir von ganz klassischen Euro-Rentenfonds bis hin dann auch etwas offensiver ausgerichteten Credit-Fonds, wo wir Opportunitäten sehen. Und auf der Aktienseite haben wir schon auch Produkte, wo wir dann offensiver sind. Also ganz generell als Haus und als Anlagemanagement für einen Konzern ist konservativ, ist auch ganz bewusst hier Risiken zu vermeiden. Auf der Publikumfondsseite können wir von bis eben auch darstellen, was der Kunde, was der Vermögensverwalter eben auch gerne entsprechend hätte für seine Portfolios.
Nur als kleinen Einschub, die Produkte, die Fonds sind übrigens bei der Tata doch alle erhältlich. David, gehen wir kurz, eher in Richtung Aktienfonds. Vielleicht seid ihr der reine Stockpicker, gibt es ein konjunkturelles Weltbild, nach dem man auch handelt? Hat das einen Einfluss? Wie sieht denn das bei euch an sich aus?
Ja, wir haben ein Portfolio-Management-Team, ein größeres, die ganzen liquiden Assets, das heißt einmal für die Renten, einmal für die Aktienseite. Dann haben wir noch ein Makro-Team, wo dann die makroökonomische Expertise mit einfließt und dann klassisch, wie man es kennt, Top-Down, Button-Up-Ansatz in unserem Portfolio. Das Thema, Robert, volkswirtschaftlich und Weltbild, das ist natürlich ein sehr spannendes. Und wir haben auch im letzten Jahr unser Ausblick anpassen müssen, einfach weil geopolitisch, wirtschaftlich so viel ändert, so viel auch in Bewegung ist und entsprechend natürlich dann auch Szenarien angepasst werden müssen. Generell sehen wir aber einen sehr positiven Case auch in Europa. Das ist auch etwas, was ich von Investoren und Kunden, mit denen ich spreche, zurückgespiegelt bekomme, dass die Nachfrage nach europäischen Aktienfonds oder generell Investments in Europa zugenommen hat. Das hat natürlich auch Gründe damit zu tun, wirtschaftlich, geopolitisch, was wir aktuell auch sehen. Aber wir haben ein positives Bild ganz generell auch zum Thema Europa. Können wir ja gleich auch nochmal dezidiert drüber sprechen.
Mhm. Aber so ganz allgemein, dieses konjunkturelle Bild, das ihr angepasst habt, heißt das, ihr geht in ein, weiß ich nicht, ich sage es von mir, ist ein Stagflationsszenario. Was ist euer Hauptszenario?
Also Hauptszenario in der Eurozone ist, dass zunächst einmal die 2%, die wir haben, Leitzins bleiben, dass wir da erstmal flat sind. Wir sehen ja jetzt wenig Spielraum oder auch Anzeichen, dass die Notenbank in der Eurozone die Zinsen senkt. Die Inflationsrate, die ja leicht auch wieder angestiegen ist, Thema Iran-Konflikt. Also auf der Zinsseite die 2% flat sehen wir erstmal. Auf der Aktienseite sehen wir in Deutschland, wenn wir den DAX nehmen, auch wieder ein All-Time-High, trotz den wirtschaftlich-geopolitischen Verwerfungen. Wir sind in Aktien auch investiert, sind da auch positiv gestimmt, aber mit dem Einschub, dass unvorhergesehene Ereignisse immer wieder auch eintreten können. Und das heißt, was wir auch immer sagen, die Resilienz, die man hier mitnehmen muss, Investoren, aber auch wir als Asset Manager, die ist enorm wichtig in Zeiten, wo wir dann doch immer etwas höhere Schwankungen haben.
Du sagtest, ihr seid in Aktien investiert. Wie erfolgt denn diese Einzeltitelauswahl? Oder macht ihr da einfach, okay, Index Top 5, das kommt bei uns ein?
Nee, das machen wir nicht. Wir sind aktives Haus. Ja, also das heißt, all unsere Publikumfonds werden aktiv gemanagt. Und jetzt kommt es natürlich darauf an, was für eine Aktienstrategie wir fahren. Ich mache mal zwei Beispiele. Wir haben einen globalen nachhaltigen Aktienfonds, der einen sehr dezidierten Nachhaltigkeitsansatz hat. Und dann fahren wir bei der Aktienselektion einen dreistufigen Prozess. Das heißt, zunächst einmal schauen wir uns das ganze Wertpapieruniversum an, Large Caps, Global Large Caps, die für uns in Frage kommen, und selektieren die zusammen mit ISS, das ist das Research House, nach ganz vielen Ratingkriterien, die wir zugrunde legen. Das ist der erste Filterprozess. Dann kommen da nochmal Ausschlüsse, die wir auch mit dem Initiator festgelegt haben. Plus die dritte Selektion, das ist dann eine fundamentale Selektion. Wir gucken uns an ein paar Kennzahlen. Wie sieht die Dividendenrendite aus des Unternehmens? Wie sehen die Cashflow-Zahlen aus? Kann die Dividende eben auch hier kontinuierlich erbracht werden? Gab es Kürzungen? Also ein paar fundamentale Daten, die hier mit zugrunde gelegt werden. auch die wir für einen Konzern anbieten. Und so kommt dann das Portfolio zustande. Dann haben wir andersrum auch wieder Fonds, die haben Value-Ansatz. Also die gucken ganz bewusst auch nach Unternehmen. Wir gucken nach Unternehmen mit einer hohen Markteintrittsbarriere, robuste Marktgraben, auch drumherum, das Geschäftsmodell robust ist, aber nach dem Ansatz von Buffett. Das ist dann wieder ein anderer Selektionsprozess, den wir hier haben. Das heißt, es ist sehr unterschiedlich, je nachdem, was für einen Schwerpunkt wir auf der Aktienseite haben in dem Fonds.
Ist klar. Sind dort Unternehmensbesuche dabei oder ist das Pflicht?
Ja, hin und wieder. Das machen insbesondere auch Boutiquenpartner von uns, die hier auch sehr intensiv mit den einzelnen Unternehmen in Austausch sind. Das wird auch gemacht, ja.
Paul, weil David vorher erwähnt hat, es gibt auch Gelder, die wieder Richtung Europa gehen. Wie sieht denn das bei euch aus? Siehst du verstärkte Nachfrage eurer Kunden, so ein bisschen auf europäischen Titeln? Und welche sind denn bei euch die Top-Titel unter den aktiv gemanagten Fonds? Also in welche Branche, in welche Region tendieren diese denn?
Ja, bei den aktiven Fonds, die, muss man ehrlich sagen, war es in den letzten 10 Jahren da schon eine eindeutige Verschiebung gegeben, auch was die passiven Produkte betrifft, muss ich sagen. Zum anderen, konkret auf deine Frage, das sind die sehr klassischen Werte aus dem, oder Fonds, aktiven Fonds aus dem Bereich Dividenden, Technologien und Themen. Da will ich jetzt keine einzelnen herauspicken, aber gerade historische und berühmte sozusagen oder mit klingenden Namen Dividendenfonds stehen da aus meiner Sicht ganz oben.
Na gut, Dividenden bietet ihr bei der Ampega teilweise ja auch. David, dann lass uns jetzt mal in die Praxis kommen und in die Unzahl an Fonds, die ihr in eurem Angebot habt. Wir Österreicher gelten also ein bisschen konservativer. Gehen wir mal in den festverzinslichen Bereich, wo es wahrscheinlich derzeit gar nicht so leicht ist. Bei uns gestern rausgekommen, Inflationsrate 3,7%. 3,2% kriege ich derzeit bei 10-jährigen österreichischen Bundesschätzen. Was habt ihr denn in diesem Bereich? Ich sage mal, vielleicht eher Außergewöhnliches im Angebot.
Ja, wir sind ein Rentenhaus. Das heißt, wir haben eine hohe Expertise im Bereich Renten, einfach weil wir für den Asset Manager sind für den Thalers-Konzern. Wir haben den Ampega Rendite Rentenfonds, der ist 1970 aufgelegt. Also ein Euro-Rentenfonds mit einer breiten Diversifikation. Das heißt, wir haben Unternehmensanleihen, aber auch Staatsanleihen. Und die ganze Expertise fließt hier in den Investmentprozess auch mit ein. 1970, also über 55 Jahre Auflage, lange Historie. Und wir haben hier einen soliden, stabilen Ertrag. Die Duration liegt bei 5,6 Jahren aktuell. Und wir wollen hier eben auch einen Mehrwert bieten, aber konservativ, stetig, robust und nur in der Eurozone investiert. Und das haben wir jetzt schon seit 1970 mit dem Rendite-Rentenfonds als Diversifikation auch in den Portfolien zu sehen.
Das kann ich mir jetzt als Staatsanleihenfonds vorstellen.
Auch Unternehmensanleihen. Wir haben stärker Unternehmensanleihen. Aktuell gewicht. Staatsanleihen sind auch drin, ja, aber die sind weniger gewichtet. Wir haben eher auch Bereich Corporates, wo wir stark investiert sind.
Festverzinslich ist für unsere österreichischen Kunden, sage ich mal, Paul wird sich mehr freuen, wenn wir in den Aktienbereich gehen, seine Kunden spekulieren lieber. David, was habt ihr denn, oder was würdest du sagen, ist auf euer Flaggschiff-Fonds in diesem Bereich?
Also unser größter Fonds, den wir auch haben, ist auf der Aktienseite, den wir auch in Österreich bespielen, der Terracisi Aktien global, den wir 2009 aufgelegt haben. Das Besondere hierbei ist, das haben wir zusammen gemacht mit dem Initiatoren Franziskaner Helfen. Die Initiatorenvergütung wird genommen, um weltweit Hilfsprojekte mit zu unterstützen, ist also ein dezidiert nachhaltiger Ansatz. Und wir investieren hier in globale Aktien mit einer großen Marktkapitalisierung, haben stringenten Nachhaltigkeitsansatz, dreistufiger Investmentprozess, ISS Research, dann unsere Ausschlüsse zusammen mit den Franziskanern definieren, plus dann die fundamentale Analyse. Das heißt, wir gucken uns an, wie sieht's aus mit der Dividendenrendite, Wachstumszahlen, Kennzahlen, die hier eben auch fundamental wichtig sind, und haben hier auch eine sehr erfreuliche Wertentwicklung für unsere Kunden seit Auflage erbracht. Volumen aktuell knapp 1,5 Milliarden Euro und global investiert, nachhaltiger Ansatz. Das ist unser Flaggschiff-Fonds, auch von der Größe her aktuell die Nummer eins.
Man kann sich mir da vorstellen, dass ihr grosso modo so ein bisschen aller MSCI sehr viele der Magnificent 7 da drinnen habt. Und okay, der Fonds ist erfolgreich. Oder schaut das bei euch anders aus?
Gar nicht. Weniger, weil hier steht im Fokus auch das Thema Nachhaltigkeit. Wir haben ein paar Ausschlüsse, die wir zugrunde gelegt haben, zu 100%. Das heißt, keine Menschenrechtsverletzung, keine Arbeitsrechtsverletzung, keine kontroversen Umwelt- und Wirtschaftspraktiken. Und das führt eben dazu, von den großen sieben, die ja auch die Treiber der Performance sind, haben wir keine Amazon, keine Netflix beispielsweise auch im Portfolio. Und das zeigt eben auch, dass der Ansatz hier ein anderer ist, nicht einfach einen Index abzubilden, sondern im Fokus stehen globale Aktien mit einem starken Nachhaltigkeitsview. Und wir haben auch gesehen, die Performance jetzt über 17 Jahre, dass was häufig genannt wird, dass über einen langen Zeitraum Nachhaltigkeit zulasten der Rendite geht, nicht zwingend stimmt, sondern wir haben hier eben bewiesen seit 17 Jahren, dass wir eine gute Outperformance haben erzielen können.
Aber an sich kann ich jetzt davon ausgehen, es ist jetzt ein bisschen strenger oder strikter, sage ich mal, als ein, was man so als klassischen Nachhaltigkeitsfonds ansieht. Wenn die Kirche nochmal drüber geht, nehme ich an, ist da noch einiges mehr ausgeschlossen.
Ja, aber es gibt, also alles kann man nicht zu 100% ausschließen. Das ist schier unmöglich. Es gibt harte Ausschlüsse und dann arbeiten wir auch noch mit Grenzen. Also harte Ausschlüsse, wie ich sagte, ist wirklich keine Verstoß gegen Menschenrechte, keine Arbeitsrechtsverletzung, keine kontroversen Umweltpraktiken hier auch zu haben. Und dann arbeiten wir auch Schwellen. Ich mache mal ein Beispiel. Wenn wir das Thema Glücksspiel nehmen, die Deutsche Telekom, die betreibt auch Glücksspiel. Das sind aber weniger als 5% des Gesamtumsatzes, so dass wir nicht sagen können, das ist ein Glücksspielunternehmen. Harte Ausschlüsse und dann einzelne Quoten, wo wir auch Schwellen haben. Aber der Nachhaltigkeitsfokus, den View, den wir da mit ISS machen, der steht hier im Fokus, auch bei der Selektion von den Titeln.
Waffen, nehme ich an, sind auch mehr oder weniger komplett ausgeschlossen. Ja.
Waffen schließen wir aus. Waffen schließen wir aus. Das ist auch nochmal ein guter Punkt. Vor 5 Jahren, die Diskussion war noch eine ganz andere. Da hätten wir ja gar nicht, wenn wir im Nachhaltigkeitskontext uns unterhalten hätten, das Thema Rüstung erwähnt. Wir sehen ja, dass sich das jetzt in vielen Bereichen auch öffnet. Wir schließen das im TerraSisi-Aktien aus. Warum? Weil wir seit 17 Jahren diese Stringenz haben, hat etwas mit Authentizität zu tun, zu sagen, wir bleiben dem auch treu. Und es kommt eben dazu, dass die Franziskaner aus der ethischen Komponente sagen, naja, das eine ist die Erkenntnis, dass man weiß, es ist wichtig, auch selbstverteidigend zu investieren. Aber das andere, das ist ja die Frage, ob und wie weit man daran verdienen und partizipieren möchte. Da gibt es ja auch nochmals einen großen Unterschied. Deshalb und insofern schließen wir das aus den genannten Gründen. Und wenn es Kunden gibt, die sagen, denen ist es wichtig, dann gibt es da ja Möglichkeiten zu investieren. Aber wir machen das Angebot hier zu sagen, Rüstung bleibt ausgeschlossen.
Wenn Amazon und Netflix nicht Teil des Portfolios sind, was kann ich mir denn sonst so ein bisschen, ich sage mal so als Branchenverteilung oder Größe Unternehmen vorstellen? Was finde ich da bei euch dann drinnen?
Beispielsweise eine Coloplast aus Dänemark, die wir seit Auflage 2009 drin haben, ist einer mit der Marktführer auch im Bereich Gesundheit, Healthcare, was eine sehr gute Dividendenrendite auch hat. Eine Union Pacific, westamerikanische Eisenbahngesellschaft, die wir auch drin haben. Es sind so ein paar Titel, die man vielleicht so auf den ersten Blick nicht unbedingt im View hat, die aber einen sehr starken Nachhaltigkeitsfokus haben. Plus, und das kommt eben auch noch mit dazu, was wichtig ist an der Stelle, auch gute fundamentale Kennzahlen. Also wir gucken auch, wie sieht die Dividendenrendite aus? Wie sieht der Verschuldungsgrad des Unternehmens aus? Und ganz generell auch, was für Wachstumsperspektiven gibt es? Das sind für uns dann auch nochmal Parameter, die wir hier zugrunde legen.
Okay. Da Frage, ich stelle es jetzt einfach einmal so. Du hast gesagt, gute Performance bei dem Fonds, die Aktien da drinnen sind natürlich auch alle gut. Jetzt habt ihr aber neu einen Europa-Fonds aufgelegt. Warum denn das?
Ja, das haben wir gemacht Anfang des Jahres, das ist richtig. Wir haben hier bewusst gesagt, wir machen das Thema Europa auch als Schwerpunkt, weil wir sehen, dass die Nachfrage bei vielen Kunden hier auch stark zunimmt aufgrund von geopolitisch-wirtschaftlichen Themen. Und wir auch eben entsprechend sehen, dass unglaublich viel Kapital in und nach Europa geht im Bereich Rüstung. Ja, das schließen wir zwar aus, aber da geht natürlich Kapital rein, aber auch Infrastruktur, industrielle Maßnahmen, die getroffen werden. Also 850 Milliarden Euro, die die Europäische Union da auch zur Verfügung stellt. Und davon werden die riesigen Unternehmen profitieren. Hinzu kommt, dass wir gute Dividendenrenditen haben hier in Europa. Historisch geringere Bewertungsniveau als in den USA und eine breite Diversifikation. Also 72% aktuell der weltweit gelisteten Aktien sind USA. Das heißt, immer wenn wir einen globalen Aktien vor uns anschauen, werden wir auch eine Gewichtung USA haben und hier zur Diversifikation in der Eurozone eben als Kompensation mitzusehen. Also genau der gleiche Investmentansatz. Nur ist der Fokus hier auf europäische Titel und auch hier geht der Teil der Initiatorenvergütung in Hilfsprojekte.
Zwei Dinge. Das heißt, wir haben die gleichen Anlagekriterien dann mehr oder weniger wie beim Terra Sisi beim globalen Aktienfonds. Und wie erklärst du dir denn oder hast du eine Erklärung dafür, dass jetzt so ein Schwenk da ist oder dass Gelder nach Europa strömen? Ist das jetzt okay, weil die Politik Geld ausgibt oder gibt es andere Gründe auch noch?
Es ist natürlich auch das Thema global, was wir sehen, Thema Stetigkeit, Verlässlichkeit. Also wenn man Investor ist, aber auch exportierende Unternehmen, dann ist denen schon wichtig, auch einen Rahmen sich zu bewegen, der verlässlich ist, wo man weiß, was gesagt worden ist, dass das eben auch zählt. Und da gilt Europa, auch wenn es als verstaubt, vielleicht ein bisschen bürokratisch angesehen, gibt es hier einen Rahmen, in dem man sich bewegen kann. Wenn wir uns das Thema Zölle mal anschauen, was vor einem Jahr verhängt worden ist, wo der Supreme Court dann gesagt hat, Anfang des Jahres, das war unrechtmäßig. Die Frage, die damit einhergeht, bekomme ich die erstattet? Muss ich die weiterzahlen? Das ist ja das ist alles andere als Planungssicherheit. Da gilt Europa als verlässlich. Aber was ich eben sagte, dass wir auch gute Unternehmen haben, nehmen wir mal eine ASML oder eine Prysmian, die weltweit in Schlüsselindustrien eine Vorreiterrolle spielen. Das heißt, es lohnt sich auch mal hier vor der Tür zu schauen, was für gute, attraktive Unternehmen wir haben.
Wäre jetzt eben auch die nächste Frage, was sind denn das in Europa für attraktive Unternehmen? Ich meine, die Coloplast hast du für den Weltaktienfonds erwähnt, nehme ich an, die wird in Europa auch drinnen sein, nicht unspezifisch. Kann nicht drinnen sein. Ein Eisenbahnbetreiber, einen börsennotierten Hammer, glaube ich, gar nicht so richtig. Kein Großhund. Ja. Nein, was finde ich denn jetzt bei uns dann so sonst noch drinnen? Also im Europafonds eigentlich.
Ja, also die ASML, die wir mit der größten Position mit stark gewichtet haben, nach der Börsenkapitalisierung aktuell das wertvollste Unternehmen in Europa aus den Niederlanden, was hier eben auch Maschinen produziert, die wiederum Chips herstellen, was ja wichtig ist und eine quasi Monopolstellung auch herrscht, beziehungsweise es gibt hohe Markteintrittsbarrieren, ist also für uns ein Qualitätsunternehmen. Oder nehmen wir mal die Prysmian aus Italien, Weltmarktführer im Bereich Produktion von Kabel. Wenn wir uns mal anschauen, Halbleiterproduktion, Netzausbau, all das ist nicht möglich ohne Kabel. Und da sehen wir dann eben auch nochmal hier insbesondere starke globale Unternehmen in Europa.
Okay. Und sind die Branchen, kann man die Branchen vergleichen, wenn global in dem Europafonds oder gibt es da dann auch Unterschiede? Wahrscheinlich in der Form und Weise. Weniger Technologie und dann.
Ja, wir haben stärker, genau, wir haben das in Europa auch stark das Thema Finanzen, Financials, auch das Thema Transformation muss ja auch finanziert werden. Also Banken, Versicherer haben wir da dran. Dann das Thema Industrie, auch stark gewichtet. Ich sagte ja davon, oder der Zweig wird insbesondere auch profitieren von den Zuflüssen beziehungsweise Volumina, die hier investiert werden. Und das sind zwei stark und übergewichtete Positionen, die wir im TerraCC-Aktien Europa haben, weil wir hier eben auch durch die Transformation und Thema Zeitenwende viel Potenzial sehen.
Der heimische Kapital, im österreichischen, liegt uns natürlich ganz besonders nah. Wie sieht es denn für diesen in eurem Europa-Fonds aus? Also ich meine, Prismen hast du erwähnt, da könnten wir zum Beispiel eine Aster Energy Solutions ähnlich, sage ich einmal, im Angebot, die ist wahrscheinlich zu klein, Milliarde Marktkapitalisierung haben. Aber gibt es bei euch, ein kurzer Zwischenstopp sozusagen, eine Mindestmarktkapitalisierung für Unternehmen oder ist das egal, prinzipiell, um in das Fonds aufgenommen zu werden?
Ja, also wir reden hier schon im Large-Cap-Bereich, ne, in den wir da hier investiert sind. Also sollten dann auch schon Blue Chip sein. Und du hast ja Österreich angesprochen. Ja, wir haben auch Österreich, sind auch in Österreich investiert, auch im TerraCC Aktien Europa. Die Andritz aus Graz bei euch, die ja wirklich auch global agierender, börsennotierter Konzern ist. Und das ist genau auch so ein Unternehmen, was wir spannend, interessant finden im Bereich Industrieanlagen und Wasserkraftwerke. Da sehen wir eben auch viel Potenzial und Wachstum. Ich habe es ja eben gesagt, dass gerade der industrielle Sektor für uns interessant ist. Also wir haben hier eine Andritz im TerraCC Aktien Europa auch aufgenommen.
Wie sieht die Nachfrage, nein, ich sage mal, die Rangliste der österreichischen Aktiennachfrage bei euren Selbstentscheidern aus? Habe ich da jetzt wieder nur oben die klassischen Top-Banken? Gibt es da so ein paar Überraschungen vielleicht seit Jahresbeginn, dass sich irgendjemand ein bisschen nach oben geschummelt hat? Ich sage mal, unter Anführungszeichen in der Rangliste, wie sieht es denn aus bei euch?
Ich würde sagen, dass es sehr klassisch ist. Also was hat vor allem die liquiden, die großen Titel, die ATX 5 betrifft, aber durchaus natürlich auch dynamisch, weil der Markt gerade in den letzten Monaten durch die heute schon besprochenen Ereignisse durchaus volatil war. Grundsätzlich spielt die Wiener Börse natürlich bei einem österreichischen Broker eine gewichtige Rolle, eine große Rolle, weil es trotzdem der Heimatmarkt ist, aber auch keine exponentielle, weil mittlerweile nicht nur Einzelaktien den Hauptbestand bieten, sondern Kunden viel mehr diversifizieren, gerade mit ETFs, über Sparpläne bis hin zu aktiven Fonds und Zertifikaten.
Also keine großen Überraschungen in der österreichischen Rangliste.
Ja. Aber Andritz ist natürlich auch dabei bei den durchaus beliebt gehandelten Werten.
Mhm. David, zum Schluss kommst du uns natürlich nicht weg von uns, ohne auch noch einen WM-Tipp abgeben zu müssen. Wer für dich oder ganz klarerweise Deutschland wahrscheinlich?
Ja, ich habe es ja eben eingangs gesagt, ich bin immer ein positiv nach vorn gerichteter Mensch. Ich drück Deutschland die Daumen. Dass sie Weltmeister werden, wenngleich die Konkurrenz natürlich stark ist, die Favoriten hier Frankreich, Spanien sind. Aber wer weiß, wenn man gut ins Turnier startet, das Team sich findet, da ist alles möglich. Und wünschenswert wäre doch Deutschland gegen Österreich im Finale, oder?
Absolut, absolut. Paul?
Nein, ich sag nicht Österreich. Ich hoffe natürlich, dass Österreich weit kommt, dass auch eine entsprechende Euphorie entsteht, auch wenn es die Spielzeit ein bisschen dem Frühaufstehern zugutekommen werden. Natürlich muss ich jetzt auch Deutschland mit einbeziehen, ist sicher einer der Favoriten, aber ich denke, dass Spanien und Frankreich auch sehr stark sein werden.
Damit möchte ich für heute enden und hoffe, ihr da draußen wisst jetzt mehr über den Pege und deren Anlagemöglichkeiten als vorher. Mehr zu den Fonds erfahrt ihr bei eurem Berater oder einem Broker auf ampega.de oder auf www.drd.at, wo die Ampega-Fonds natürlich auch erhältlich sind. Wenn euch gefallen hat, was ihr gehört habt, dann bitte und gerne ein positiver Kommentar, wenn nicht am besten vergessen. Ein Ciao und Paul Reitinger von der Dardot Bank, dessen Kunden weiter stark auf US-Tech-Werte setzen.
Wunderbar, vielen Dank.
Und ein Ciao an David Kronenfeld von Ampega, der auch Möglichkeiten abseits der Magnificent Seven im Angebot hat. David, danke fürs Kommen.
Vielen Dank für die Einladung, Robert. Sehr gerne, immer wieder.